Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Episode 88, lieber Defner. Und wir sind zurück aus den Schweizer Bergen vom Weltwirtschaftsforum aus Davos mit vielen Geschichten und vielen Erkenntnissen. Und es ist ja immer so ein bisschen das Davoser Forum, so ein bisschen die erste Wegmarke im Jahr, die so ein bisschen zeigt, wo das Jahr lang geht. Und daran wollen wir euch und Sie heute teilhaben lassen.
Unbedingt. Das war auf jeden Fall ein Weltwirtschaftsforum, das ganz im Zeichen des Klimawandels stand.
Ganz genau.
Fast alle Gespräche, Podien wurden davon beherrscht. Also Greta Thunberg und ihre Mitstreiterinnen haben aus dem Feuer heraus diesen Akzent gesetzt und dieses Weltwirtschaftsforum sozusagen grün gewandelt. Viele sprachen sogar davon, dass es ein Weltklimaforum gewesen sei.
Ja, so ein bisschen. Aber wenn man die Wirtschaftslenker gesehen hat, die hatten teilweise ein bisschen eine andere Agenda. Auf jeden Fall kann man sagen, dass die Stimmung eigentlich ganz okay war. Keiner hat so mit einer Rezession gerechnet. Und trotz Prognosekürzung des IWF, der IWF eröffnet ja immer das Weltwirtschaftsforum so ein bisschen indirekt und hat dann nochmal die Prognosen gekürzt. Aber die Wirtschaftslenker waren eigentlich optimistisch. Und deswegen ist ja auch dieses Risiko, was wir jetzt haben mit diesem Coronavirus, weil irgendwie trifft es die Welt unvorbereitet. Alle dachten, ach, ist doch alles ganz schön. Und dann kommt dieser Virus, von dem keiner weiß, was passiert.
Ja, und der hat die Märkte jetzt zum Auftakt dieser Woche doch ziemlich erschüttert. Ne?
Ja.
Und es gab ja auch einen Gast aus China, der Vize-Bürgermeister
von Wuhan, war mit einer kleinen Delegation in Davos vor Ort. Und das war so ein bisschen Talk of the Town. Die Frage, muss ich zu einem Gipfel anreisen, wo dann jemand aus Wuhan ist, wo doch die Stadt abgeriegelt ist?
Also besser mal keinen Handshake machen. Und weil das ist schon witzig, ne? Die ganze Stadt ist abgeriegelt, man lässt keinen mehr ausreißen, sperrt die Leute quasi ein in Quarantäne in der ganzen Stadt. Aber der Bürgermeister, der fliegt da mal um die Welt. Der Bürgermeister musste zu Hause Krisenpolitik machen und fliegt um die Welt und geht zu einem Gipfel, wo die Weltelite versammelt ist. Aber die haben wahrscheinlich alle gut Hände gewaschen. Na, das ist ja überhaupt auch die Lehre.
Das hoffen wir mal.
Aber die Frage ist ja, und wir haben darüber gestern auch in der Börse am Abend gesprochen, nachdem ja die Märkte zum Auftakt dieser Woche am Montag doch kräftig eingebrochen sind. Wie gefährlich kann denn dieser Coronavirus werden? Und Holger, du hast ja auch darüber geschrieben in der Welt, hast dich ein bisschen intensiver mit der Thematik befestigt. Die große Frage, kann das jetzt so eine Epidemie werden wie damals SARS 2002, 2003? Wie gefährlich ist dieser Coronavirus?
Naja, es scheint ja schon so eine Art Pandemie zu sein, also dass es sich über die verschiedenen Erdteile auf dem Globus ausbreitet. Das ist ja der Fall und die Ansteckungsgefahr ist ja genauso hoch. Die Frage ist, zum einen, wie hoch ist die Sterblichkeitsrate? Also wenn du das bekommst, bisher ist es so, dass von 2000 Fällen es 100 Tote gibt, also die Sterblichkeitsrate ungefähr bei 5%. Das ist natürlich, klingt jetzt sehr hoch, wahrscheinlich ist sie wesentlich niedriger, weil wir noch gar nicht von allen Leuten wissen, die angesteckt ist, weil ja auch die Inkubationszeit sehr lange ist. Also das ist, da gibt es Parallelen. Aber die Frage ist jetzt, was wird es wirtschaftlich auslösen? Und 2003 war es ja nur so ein kleiner Blip, alle sind ausgeflippt und dann gab es dieses Cover auf dem Economist vorne drauf. Ist das das Tschernobyl von China? Fragten viele. Und die Märkte brachen ein und nach 3 Monaten oder sogar kürzer war alles wieder vorbei. Die Märkte erholten sich. Nur war es damals halt so, dass die Wirtschaft damals an so einem Tiefpunkt war und so ein bisschen die Konjunkturwende dann nach oben ging. Und heute sind wir an einem Hochpunkt bei der Konjunktur und das ist der Unterschied. Und keiner weiß so recht, ob möglicherweise so ein Schock, der jetzt auf die Welt unvorbereitet trifft, ob der nicht möglicherweise die Ökonomie dann doch in den nächsten Down-Cycle bringt, also nach den nächsten Absturz bringt. Und das ist das Gefährliche, glaube ich, dran.
Aber ich habe zum Beispiel heute Morgen mit Luka Mucic, dem Finanzvorstand von SAP, gesprochen, eigentlich über die Zahlen von SAP, habe aber auch natürlich nach den Auswirkungen des Coronavirus gefragt und die haben auch in Wuhan eine Niederlassung und haben natürlich alle ihre Mitarbeiter nach Hause geschickt, hat aber gesagt, ne, er glaubt nicht, dass seine Geschäfte davon betroffen sind, auch nicht seine sozusagen Mitarbeiter. Der Vorteil natürlich bei SAP ist, dass die alle virtuell arbeiten können und vom Homeoffice aus arbeiten können und daher überhaupt keine Beeinträchtigungen haben. Das sind natürlich bei realeren Geschäftsmodellen andere Faktoren, die dann eher betroffen werden. Aber ich finde, die Märkte reagieren da wirklich über und verprügeln ja auch alles, was irgendwie eine China-Aktie ist. Und da macht man eben keinen Unterschied, zum Beispiel auch zwischen einem realen Geschäftsmodell, das möglicherweise dann direkt betroffen ist. Ist klar, die Fluglinien sind betroffen, Reisekonzerne und dergleichen sind dann immer betroffen und werden verprügelt. Aber auf der anderen Seite werden ja auch Internetkonzerne in China abgestraft.
Genau. Nicht nur in China, auch an der NASDAQ.
Weltweit. Natürlich, Genau, aber gerade in China, die könnten ja möglicherweise auch die Gewinner sein, weil jetzt die, statt einzukaufen, die Leute eher dann bei Alibaba was bestellen oder was auch immer, oder sich, da gibt es so ein lokales Netflix auch in China, dann mehr Filme gucken und dergleichen. Also da gibt es möglicherweise dann eben auch Gewinner, und ich finde, das ist eine Überreaktion in Märkten. Und wer schon immer jetzt darauf gewartet hat, endlich mal einzusteigen und einen ETF-Sparplan zu machen oder was auch immer, kriegt jetzt vielleicht auch wieder mal in so einer Situation die Chance, wenn man sich die Vergangenheit angeschaut. Es gab immer wieder mal solche Epidemien, und das, jedes Mal gab es dann große Panik, ob es jetzt, ach, was weiß ich, viele SARS, andere
SARS. Es gab ganz, ganz verschiedene Zika-Virus in Brasilien. Es gab wirklich relativ verschiedene Sachen, und es war meist das gleiche Muster zu beobachten. Mhm. Also woran man auch erkennen kann, dass da kein Unterschied gemacht wird, ist einfach das Verkauf, was zuletzt gut gelaufen ist. Unabhängig davon, ob es wirklich betroffen ist. Deswegen ist auch Technologie in Amerika besonders gefallen, weil das halt besonders gut gelaufen ist. Und daran erkennt man immer, dass erstmal die Leute reagieren so mit Panik, das, was gut gelaufen ist, wird erstmal verkauft, und dann guckt man erst danach. Erst verkaufen, dann nachdenken, und es sind 1,7 Billionen Werte an den Börsen allein am Montag zerstört worden. Und wenn der Virus jetzt nicht diese 1,7 Billionen irgendwie realwirtschaftlich kaputt macht, dann ist es halt eine Überreaktion. Und man kann es jetzt nicht, ich würde jetzt nicht unbedingt gleich sofort einsteigen, so wie du das sagst, aber ich würde einfach abwarten, würde auf jeden Fall nicht in die Panik verfallen, würde auf keinen Fall irgendwas verkaufen, sondern würde einfach denken, ich bin an der Seitenlinie, wenn ich einen Sparplan habe, dann kann ich den laufen lassen. Wenn ich immer schon wollte, einen einzusetzen, dann kann ich den jetzt natürlich auch starten, klar. Aber ich würde jetzt nicht sagen, zusätzlich noch irgendwie sagen, oh, jetzt muss ich unbedingt dabei sein, weil dafür weiß man nicht, was alles
noch passiert. Aber mit einem kleinen Schritt kann man ja mal reingehen, und wer eben darauf gewartet hat, dass es Kaufgelegenheiten gibt, ist das möglicherweise jetzt eine Kaufgelegenheit, und dann kann man sagen, mit einem Drittel gehe ich jetzt mal rein und dann warte ich mal ab. Vielleicht gibt es auch noch eine deutlichere Korrektur, kann auch sein, dass der Markt dann eben nochmal deutlich korrektiert, nachdem er doch gut gelaufen ist. Aber im Prinzip ist das, glaube ich, dann auf lange Sicht gesehen, wird das eine Kaufgelegenheit sein an den Märkten weltweit und eine Einstiegschance für alle, die es verpasst.
Wir müssen allen erstmal jetzt noch sagen, die jetzt auf unsere Listen waren. Das waren jetzt in Davos, da haben wir relativ viel gearbeitet, auch wenn jemand meinte, ihr twittert, ihr postet ja immer nur Partybilder.
Das muss ich jetzt mal zur Ehrenrettung des Herrn Schäpitz sagen. Ja? Also ich meine, er hat dann so bei Instagram immer ein paar Partybilder gepostet.
Mit Maria Bartiromo.
Und vom Schlittenfahren. Money, wir waren da war ich auch dabei. Wir waren bei Politico, bei den Kollegen, die auch zu unserem Weltkonzern, zum Axel Springer Konzern gehören. Und das sind ja auch immer Veranstaltungen, wo man dann auch nochmal sozusagen interessante Leute auch hört und die da interviewt werden, trifft und mit denen redet. Und da gibt es halt dann zum Beispiel eine Schlittenabfahrt ins Tal. Solche Events sind natürlich am Rande von Davos reichlich vorhanden. Und Kollege Schäpitz ist wirklich ein unermüdlicher Arbeiter, muss ich jetzt wirklich mal sagen. Der arbeitet oft, wir waren bei Soros am Abend, und dann schreibt er nachts noch Artikel bis um 12 Uhr oder später wird dann noch geschrieben, und am nächsten Morgen geht es schon wieder um, wann seid ihr aufgestanden? 4, 5 Uhr?
4:57 Uhr hat der Wecker vom Kollegen Gerlemann geklingelt.
Also das sind verdammt lange Tage.
Das sind die härtesten Tage.
Der Kollege hat einfach
deswegen habe ich mich auch geärgert
über dieses 4-5 Stunden geschlafen und so viel gearbeitet und dann noch ein bisschen Party abends gemacht. Das gehört aber auch mit dazu. Und das ist ja auch part of the job, dass man da auch Networking betreibt und auch interessante Leute trifft, die man auch wieder interviewen kann. Bei mir saß ich habe Fernsehen gemacht, die war auch, stand auch meistens um 4 Uhr auf. Dann sind wir mit dem Kameramann dann durch, da kann man ja nicht hinfahren, muss man sich immer vorstellen. Das ist ein Hochsicherheitstrakt, ja. Und dann muss man da wirklich morgens in der Kälte mit dem Kameramann zusammen, haben wir unser Equipment, der Kameramann hatte jetzt Equipment alles in eine Kiste dieses Jahr gepackt, so musste ich nicht so viel tragen, aber immerhin hinmarschieren, fast 2 Kilometer durch die Kälte. Um 6 Uhr waren wir dann vor Ort, wir mussten auch noch durch die Sicherheitsschranken mit dem ganzen Kamera-Equipment durch und so weiter, und dann ist man vor Ort, dann baut man auf, dass man um 7 Uhr dann pünktlich schalten kann, aber wenn man um 7 Uhr auf dem Sender ist, dann ist man schon mal eben 2 Stunden vorher unterwegs, ja. Also das sind, und dann steht man da den ganzen Tag bis abends, macht abends noch ein paar Interviews und so weiter, und dann hat man eben auch seine 12-14 Stunden ganz schnell auf der Kiste, und also ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass wir da nicht gearbeitet haben, dass wir zu viel Party gemacht
aber
haben.
Aber was, ich meine, man muss ja auch die Leute fragen, was wird auf Instagram angeguckt? Nicht wie jemand am Laptop sitzt und arbeitet, sondern wie jemand das bunte Leben auch genießt. Und ich meine, das sind halt die Mechanik bei Instagram, und das scheint der Zuhörer unseres Podcasts nicht wirklich kapiert.
Deine Bilder waren ein bisschen einseitig, weil du nicht so viele Arbeitsbilder
hast. Ja, warum soll ich denn Bilder sagen, wie ich am Laptop sitze? Wie langweilig ist das denn?
Bilder deines schönen Lebens, ja. Aber wie gesagt, es gab auch die anderen Seiten der Medaille, sei an dieser Stelle wirklich sozusagen.
Ist gut, es gab tolle Beispiele. Will.i.am war da auf der Time Party. Ja. Will.i.am war da. Wusstest du das?
Will.i.am.
Will.i.am. Ist doch so ein Star. Ich meine, nicht unsere Generation, aber Will.i.am war da. Und Sheryl Crow hat gesungen im Philip Morris.
Es gab so einen
Philip Morris. Ich habe sie nicht gesehen, ich habe davon nur gehört. Es gab so einen Philip Morris Laden da auf der Promenade. Mhm. Da stand Unsmoke Your Mind drauf. Und da konntest du reingehen, konntest dich betrinken. Also wenn und konntest dann irgendwie, da hat halt Philip Morris für seine, weiß ich nicht,
Zigaretten
Unsmoke Your Mind. Ja, für sie. Und dann sang da Sheryl Crow. Also muss halt wirklich sagen, da
wohnen sie. Hat ja auch eine etwas rauchigere Stimme.
Genau.
Passt also ganz gut,
passt es ganz gut. Und es gab dann auch so, kennst du Yo-Yo Ma? Das ist so ein super Cellist, der hat dann irgendwie gespielt. Dann konntest du eine Session zu Resilience machen.
Boah.
Also wenn du Resilienz werden wolltest. Also Davos bietet für wirklich alle möglichen Sachen was. Ja. Leider für sowas hatten wir keine Zeit. Wir haben uns eher die Politik angeguckt. Mhm. Die Provokation von Donald Trump, die Rede 30 Minuten. Wenn man in der Schule gewesen wäre, hätte man gesagt, Thema verfehlt. Also er war eingeladen und es ging ja eher ums Klima und er hat über seine eigenen Erfolge, wirtschaftlichen Erfolge gesprochen, die er dann doch etwas über dargestellt hat. Und ein paar Erfolge waren gar nicht so. Aber das war schon eine Provokation.
Ja, ja. Und das hat ja der Grünen-Chef Habeck dann so ganz klar, deutlich ausgesprochen. Erst in einem Internetvideo direkt nach der Veranstaltung, dass die Kollegin Eigendorf vom ZDF, die allerdings als Begleiterin ihres Mannes Eigendorf, der wiederum Chefsprecher der Deutschen Bank ist, da war. Es war ja so, die hat es dann so direkt nach der Veranstaltung aufgenommen, obwohl keine Kamerateams da zulässig sind. Das war so ein bisschen, ich würde es mal ein bisschen grenzwertig sagen. So, und sie hat ihn abgepasst. Und da hat er so aus der ersten Emotion heraus sehr harsch dann reagiert und gesagt, ja, war die schlechteste Rede, die er je gehört hat. Und
er hat von Gegner gesprochen. Und wenn ich bei Amerikanern von Gegner spreche, muss ich mich natürlich fragen, sind die Amerikaner unsere Gegner? Warum haben wir Demokratie in Deutschland? Und möglicherweise kamen die ja nicht vom Himmel geflogen, sondern das haben wir möglicherweise auch den Amerikanern zu verdanken.
Also ja, aber er meinte das natürlich als Gegner im Kampf gegen den Klimawandel. Und bei mir im Interview war Habeck dann auch, da hat er das etwas, also er hat nicht direkt seine Aussage relativiert, aber diese Aussagen, diese Kritik an Trump dann weniger harsch formuliert, aber halt eben davon gesprochen. Eben, dass es ein Affront eben auch gegen den Gastgeber war, weil er ja sozusagen das Thema war ja auch Nachhaltigkeit im Leitthema und er hat die Eröffnungsrede gehalten und hat im Prinzip eine Themaverfehlung gemacht, weil er eine Wahlkampfrede gehalten hat. Das hat der Habeck dann eben auch so gesagt und das haben alle anderen auch so gesagt, dass er im Prinzip dieses Podium genutzt hat.
Der Öffner, das geht nicht. Also wenn du irgendwann mal Außenminister oder Bundeskanzler gar werden willst, kannst du solche Wutreden nicht machen. Denn du musst dir überlegen, wenn er irgendwann mal in offizieller Funktion nach Amerika reisen soll, dann wird ihm sein Botschafter vorher sagen, der hat sich auch danach, der Herr Crennel, hat sich ja direkt auch eingeschaltet, hat gesagt, das geht gar nicht, was da der Grünen-Chef gesagt hat. Und ich meine,
jetzt muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Aber wirklich, ich finde, da muss auch wirklich mal Klartext gesprochen werden. Vielleicht war die eine oder andere Formulierung ein bisschen überzogen.
So.
Aber gegenüber Trump, der sich ständig in Tweets so weit aus dem Fenster lädt und die ganze Welt beschimpft, harsch und überhaupt nicht reflektiert, was er da sagt, da muss man auch mal ein bisschen einstecken können, Herr Trump. Ja, also
Du meinst, da kannst du Wutreden haben? Nein, muss ich den Habeck schon
verteidigen. Ja, und man muss auch nicht immer daran denken, dass man irgendwann mal Außenminister ist und dann, ich glaube, die Grünen werden ihren Weg gehen, da bin ich ganz... Und Habeck fand ich bei mir im Interview, war auch so ganz, ganz besonnen und ich meine... man muss sich ja mal vorstellen, da ist ein Grünen-Chef in der Höhle des Löwen. Ja, weil
und er musste stehen in der Halle am Anfang, er hatte keinen Platz.
Dann hat er aber einen Sitzplatz bekommen.
Er hat dann irgendwann einen bekommen.
Aber man muss ja sagen, die Globalisierungsgegner und die Linken dieser Welt, für die ist ja Davos immer noch überhaupt das Hassobjekt, wo die Mächtigen dieser Welt irgendwas ausklungeln. Und Habeck war vor Ort und hat mit denen gesprochen und hat den Dialog gesucht. Ja, und Davos ist ja ein Dialogforum. Das muss man mir schon mal hoch anrechnen, dass er vor Ort ist. Und dann hat er mir auch gesagt, ja, ich habe ihn ja auch gefragt, ob er den Eindruck hat, dass das Ganze so Greenwashing ist und so weiter oder ob der Wandel echt ist. Und er hat gesagt, er hat mit sehr vielen gesprochen, mit sehr vielen auch Chefs von Banken, von großen Banken und da hat er sehr, sehr viel Hoffnung, weil das Interesse an nachhaltiger Geldanlage ganz, ganz groß ist. Sie wollen einfach ihre Anlagen nachhaltiger gestalten, wollen sozusagen Klimaverschmutzer und so weiter mehr und mehr aussortieren, hat ja Larry Fink zum Beispiel auch in einem Brief vor Davos geschrieben, der Chef von BlackRock, des größten Vermögens Verwalters der Welt und der Allianz-Chef hat es auch auf dem Podium so gesagt. Also da ist ein ganz, ganz großer Trend, da ist ein großes Umdenken, gerade auf Seite der Kapitalanlage der Finanzinvestoren und so weiter und ich glaube, das ist etwas, was wirklich ein Prozess ist, der wirklich einen Wandel in Gang setzt, ja, der einfach nicht mehr aufzuhalten ist.
Ja, aber Herr Habeck Er war ja groß erwartet worden. Es gab ja auch so ein Panel abends von der New York Times veranstaltet. Und da war er der Stargast. Und alle waren sie sehr, sehr interessiert und haben gedacht, Mann, wer ist das? Weil alle dachten, das ist der neue Hoffnungsträger von Deutschland. Und da saß er da mit Herrn Ross Sorkin nebeneinander. Das ist wirklich ein smart guy von der New York Times. Wirklich einer der cleversten. Und dann saß der arme Habeck dahinter. Wir hatten das ja schon bei unserem Weltwirtschaftsforum aus Weltgipfel aus Paris. Und er sprach Englisch. Und es war eine Enttäuschung für viele. Also diesen Abend, viele, die dachten, da kommt jetzt der neue große Hoffnungsträger aus Deutschland und dann spricht er radebrechend Englisch.
Dass er Oxford Englisch spricht.
Also, nein, aber meine, das ist Charme. Du denkst, da kommt einer, der hat Charme, der hat Anklang. Das, was er im Deutschen hat, hat er halt, wenn er Englisch spricht, überhaupt nicht. Da wird vereinfacht, da klingt er wie so ein Provinzpolitiker, aber nicht wie der große Habeck, wie er sich immer in Deutsch positioniert.
Ja, aber es geht nicht darum, ob man gut oder schlecht Englisch spricht. Und die Merkel spricht auch nicht Englisch öffentlich. Und
ja, aber da würde ich es auch nicht machen.
Dann sollte man einfach nicht öffentlich Englisch sprechen.
Gut, da gibt es einen Übersetzer.
Okay, das sollte er vielleicht das nächste Mal machen. Genau.
Aber ich habe noch einen getroffen, den ich für den Kanzler von 2029 halte. Ja. Jens Spahn.
Ja, hast du auch gepostet.
Ja, Jens Spahn ist...
Habe ich auch getroffen, lief auch an unserer Kamera vorbei. Wunderbar. Habe ihn auch kurz begrüßt, ja.
Also Jens Spahn ist wirklich einer der wenigen, die, glaube ich, eine wirkliche Vision für Deutschland hat und der wirklich da gut ist, aber der halt noch ein bisschen jung ist. Man merkte auch, beispielsweise Kramp-Karrenbauer war ja auch da, die hat eine Pressekonferenz da abgehalten, off the record, also man konnte nicht daraus
zitieren.
Spricht
auch nicht gut Englisch übrigens.
Hat auch sie hat auf Deutsch gesprochen. Ja. Die Pressekonferenz war auf Deutsch, aber da waren auch relativ viele Leute da. Das hat sie relativ gut wohl gemacht. Ich war jetzt nicht dabei, aber das soll sie gut gemacht haben. Aber der Spahn merkte, er ist so ein bisschen versucht, er noch steht in den Startlöchern, aber will sich noch nicht zu sehr exponieren und deswegen denke ich, 2029 ist er der neue Kanzler. Und die Kanzlerin, die Merkel, war ja auch da und die hat positiv überrascht mit ihrer Rede, muss man sagen.
Ja. Die
kann immer noch die Leute irgendwie mitnehmen.
Und man hat jetzt so den Eindruck bei der Merkel, die ist jetzt so frei, ja, so irgendwie weiß, sie muss nicht mehr antreten, hat dieses lästige Parteichefinamt weg und kann jetzt wirklich so frei reden.
Wenn sie mal was tun würde, sage ich da, aber gut. Ja, komm, nur reden alleine bringt nichts.
Anderes Thema. Nein, ich meine, die hat so viel getan in ihrer ganzen Amtszeit, so viele Krisen bewältigt. Ich hatte jetzt gerade wieder einen Libyen-Gipfel veranstaltet. Also tu nicht immer so, als würde die nichts tun. Das ist echt dieses Gejammere. Aber es ist nicht unser Thema heute. Also, aber die Rede war wirklich witzig. Hat immer so ein paar kleine Seitenhiebe gegen Trump so gefeuert. Nicht so direkt wie der Habeck, sondern einfach so ironisch Seitenhiebe. Und vor allem, sie hat halt einen Appell in Sachen Klimaschutz gemacht, dass man wirklich der Jugend zuhört und hat ganz klar gesagt, dass es keine Zweifel geben kann, dass der Klimawandel menschengemacht ist und dass es naturwissenschaftlich sowas von erwiesen ist und hat gesagt, diese ganzen Klimaleugner, die sind auf der falschen Seite, muss man sie aber halt trotzdem auch emotional mit ins Boot holen und da ganz, ganz klare Worte gesprochen, sich ganz klar auch für die junge Generation ausgesprochen, gesagt, wir müssen der jungen Generation zuhören und wir müssen jetzt handeln und das Pariser Abkommen ist ganz, ganz wichtig. Das waren wichtige Aussagen von Merkel.
Und sie hat aber auch die Risiken betont. Man muss sagen, sie hat die Risiken betont. Das nämlich, es gibt nämlich eine Kluft zwischen nicht nur zwischen Stadt und Land, nicht nur zwischen Klimaleugnern und Klima, was sie befürwortet oder wie man es auch immer nennen mag, sondern es gibt auch eine Kluft zwischen Stadt und Land und es gibt halt unterschiedliche Befindlichkeiten. Man muss die Menschen mitnehmen.
Genau,
und sie hat das wirklich gesagt. Und sie hat auch gesagt, dass man miteinander reden muss und nicht einfach andere Meinungen einfach abqualifizieren und sagt, die höre ich gar nicht, das müsste verboten sein, hat sie gesagt. Also sie sagt, man muss mit einem, und das fand ich wiederum gut, dass man halt versucht, wirklich in Dialog mit allen zu treten und nicht von vornherein sagt, ihr auf dem Land, ihr müsst eben auch mal klimaneutral werden, müsst ihr Diesel abschaffen. Und die Leute denken sich so, wo fährt der Bus jetzt? Gibt's nicht.
Ja, von und deswegen, beiden Seiten.
Das kann man
das
schon,
geht für beide Seiten. Ne?
Und das muss eben für beide sein. Und das fand ich wiederum gut und das hat mir auch an der Rede sehr gut gefallen.
Da muss man ja sagen, das ist ja das, was Davos ausmacht. Eben wenn alle immer sagen, das ist so ein Weltverschwörerort. Nein, das ist es eben nicht, sondern es ist ein Dialogforum, wo eben Menschen von ganz unterschiedlichen Seiten miteinander sprechen oder manchmal auch nur in Redebeiträgen. Trump und Greta haben jetzt direkt nicht miteinander gesprochen. Das waren ja auch die beiden Gegensätze, die am ersten Tag eröffnet haben, aber sie haben im Prinzip dieses Feld dann bestimmt und darüber wurde dann gesprochen, über diese beiden extremen Positionen, die es da gibt und es war eben der große Vorteil und der große Vorteil war dann diese enorme mediale Berichterstattung, wir beide haben berichtet, aber 500 Journalisten haben weltweit berichtet, es wurde bei uns bei Weltfernsehen noch nie so viel aus Davos live übertragen, auch die Rede zum Beispiel von Prinz Charles auch an mir vorbeigelaufen, mir so, das ist immer ganz interessant, wenn die Leute einfach so nah an dir vorbeilaufen, irgendwie dem Apple-Chef ist mir ja auch, gibt es ja so eine überdachte Röhre, die gerade mal 2 Meter breit ist, kommt mal Tim Cook entgegen und so. Und dann,
hast du kein Bild gemacht? Ich mach andere jetzt, haben das gemacht.
Nicht, ja, andere haben das. Der Kollege Chapitz hat sich jedem aufgedrängt, der nicht gerade irgendwie. Ja, hör mal schnell ein Selfie. Hallo, Herr Kanzler von 1929. Ja, 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 ich bin da nicht so aufdringlich. Ich bin mehr so.
Ich hätte mit Tim Apple. Hätte ich aber ein Bild gemacht. Ich habe ihn leider nicht getroffen. Mir ist nur der Prinz von Monaco lang gelaufen. Und man muss sagen, in Monaco scheinen die Bürgerlichen auch die Macht zu übernehmen. Es war nur so eine kleine Entourage von zwei,
Prinz
drei
Charles
Leuten.
Hat
wahrscheinlich mehr Leute dabei gehabt.
Prinz Charles auch wirklich eine sehr, sehr aufrüttelnde Rede in Sachen Klimawandel gehalten. Ist ja auch einer, der eben dieses Thema schon lange, bevor es au vogue war, zu seinem Thema gemacht hatte und jetzt natürlich dann auch die junge Generation hier unterstützt.
Eine Sache auch noch, was die Briten anbetrifft, das war der britische Schatzkanzler war da. Ich glaube, wie heißt der eigentlich? Wieder
obwohl Johnson ja eigentlich verboten
hat. Ja, Johnson hat es verboten und er hat sich trotzdem darüber, der heißt Javid, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war der Schatzkanzler da und der war wirklich sehr, hat ganz klar gesagt, was die Briten sich vornehmen. Sie wollen als erstes mit der EU den Freihandel abschließen, das Abkommen abschließen, noch bevor sie mit den Amerikanern das machen. Das fand ich ein gutes Zeichen. Aber, und da müssen wir uns warm anziehen, er meint auch, wir werden die wirtschaftsfreundlichste Regierungsstellen, die es jemals gab, niedrige Steuern, niedrige Regulierung. Und entsteht vielleicht vor Europas Haustür ein neuer großer Konkurrent, wo wir echt aufpassen müssen, dass wir an die nicht was verlieren. Also das war
aber das
schon
dann
sehr,
vielleicht
sehr
auch mal, wäre vielleicht auch mal ganz gut für Europa, dass man ein bisschen sozusagen etwas wirtschaftsfreundlichere Konkurrenz dann wieder haben. Mal sehen, wie dieser. Also ich bin nach wie vor skeptisch, ob das der große Erfolg wird. Der Brexit, die nehmen sich natürlich viel vor, aber
kann man wieder diskutieren. Irgendwann. Ich bin ja optimistischer, genau, dass es vielleicht doch gelingen könnte. Gut.
Naja, die müssen erstmal ein Freihandelsabkommen mit der EU schließen.
Und das bis zum Jahresende. Der Zeitplan ist schon sehr, sehr eng. Der Trump hat ja auch gesagt, er will das ja auch mit den Briten und mit Europa auch.
Und mit Europa. Ich habe ja mit der von der Leyen auch gesprochen und die hat ja auch hat sich sehr zuversichtlich geäußert, weil ich ja nochmal nachgefragt habe und hat sie gesagt, nee, das ist eine Sache von jetzt mehreren Wochen. Das ist jetzt keine Sache von Monaten. Sie meinte, dass in den nächsten Wochen glaubt sie, dass man das unter Dach und Fach kriegt. Wäre zu wünschen, dass dann endlich dieses Damoklesschwert mit den Autozöllen dann auch weg ist, weil das ja immer wieder auch sozusagen unsere Märkte hier belastet. Und nachdem wir jetzt schon dieses Phase 1 Abkommen zwischen USA und China haben, hatte man ja immer Angst, dass er jetzt dann Europa stark in den Fokus nimmt. Aber es scheint doch, dass es da, und Trump hat ja die von der Leyen auch gelobt und gesagt, das ist eine ganz harte Verhandlerin.
Bitte gelobt? Hast du mal diesen Dialog? Also das, wenn man mal einen Dialog sich angucken muss. Es gab dann vom Weißen Haus, gibt es immer so Pressemitteilungen. Und wenn man sich mal den Dialog zwischen Trump und von der Leyen guckt, sie versuchte zu erzählen, wir sind ja alte Kumpels. Und er sagte immer, yes, yes, oh, nice to see you, oh, yes, yes, yes. Also wenn man sich diesen Dialog anguckt, sieht man, dass er an Europa so überhaupt kein Interesse hat. Wenn man gesehen hat, wie viele Leute im Saal saßen bei von der Leyen, der Saal war nur zum Drittel voll. Also das fand ich wirklich frustrierend. Die Rede war gar nicht so schlecht, aber es war wirklich, das Interesse an Europa ist jetzt nicht sonderlich groß, obwohl es eigentlich ein Weltwirtschaftsforum war, was ja europäische Themen hat. Europa will ja vorausgehen beim Klimaschutz. Und dann ist für Europa, wenn dann die Politiker da sind, das Interesse nicht so wahnsinnig. Das fand ich ein bisschen frustrierend.
Kommt auch immer ein bisschen auf die Konkurrenzveranstaltungen an.
Aber dass der Trump die von der Leyen gelobt hat, liest dir bitte diesen Dialog durch.
Er hat gesagt, die von der Leyen ist eine harte Verhandlungsführerin und das ist ja aus Sicht des großen Dealmakers natürlich dann schon ein gewisser Ritterschlag. Ne?
Findest du? Wir haben eine Frau, sie ist sehr schwierig. Europa könnte schwieriger werden, deswegen haben wir zuerst mit China abgeschlossen. Dieser Dialog zeigt, dass er eigentlich keinen Bock auf sie hat. Aber gut, wenn du das anders gesehen hast.
Und von der Leyen hat ihren Green Deal vorgestellt natürlich auch und ja, das ist auf jeden Fall, hat auch zum Thema gepasst und das, wie gesagt, war das alles beherrscht.
Die Diskussion war dann aber auch, ob Europa jetzt alleine vorangehen sollte und das ist ja immer diese große Frage, ob Europa das alleine schaffen kann, weil ja eigentlich die Hauptemittenten von CO2 sind jetzt ja China, 60% der Zuwächse kommen daher und 20% der Zuwächse kommen aus Indien und die Frage ist halt, ob Europa alleine vorangeht, da dann höhere Energiepreise hast und am Ende hast du vielleicht deinen Kontinent deindustrialisiert und die anderen sagen sich so, schön.
Da geht es jetzt um die Zuwächse und nicht um sozusagen
den Pro-Kopf-Ausstoß.
Das wäre schon sehr arrogant von Europa zu sagen, Moment mal, wir leben jetzt einfach schön so weiter, wie wir uns eingerichtet haben, indem dem Luxus, in dem CO2-Verbrauch, in dem Energieverbrauch, nee, den wir haben.
Ja, wir reduzieren.
Aber wir sagen mal, China, du hast die meisten Zuwächse, also du musst mal da stoppen. Und du darfst nicht, dass deine Leute aus der absoluten Armut kommen und dann auch ein Auto fahren wollen oder sowas. Nee, das geht nicht, aber wir wollen weiter in unserem Luxus leben. Das ist natürlich, das geht natürlich nicht. Und dann muss Europa als wohlhabendster sagen, Kontinent dann da auch voranschreiten und sich ambitionierte Ziele setzen. Und das hat von der Leyen ja auch klar gemacht, dass es da auch enorme Chancen gibt, auch sagen, neue Technologien zu entwickeln und da auch wieder führend zu werden in Umwelttechnologien und dass das riesige Chancen sind, auch für neue Jobs, wenn wir da führend werden, wenn wir da vorangehen. Das ist eine Technologie, die die ganze Welt haben will und wenn sie sich leisten kann, dann auch haben.
Kann. Wovon redest du? Haben wir vielleicht mit der Solarindustrie, haben wir da wahnsinnige Subventionen ausgeschüttet? Jetzt sind wir fast alle Solaranbieter sind pleite. Also wenn du unsere Energiewende anguckst, wie sie bisher gemacht hat, wie viele Milliarden haben wir bezahlt? Und wenn du dann mal guckst, welcher Anteil des Energieverbrauchs ist regenerativ? 17%, gab es letzte Statistik 17. Damit sind wir unterm EU-Durchschnitt. Wir haben Milliarden bezahlt. Wir haben die höchsten Strompreise in Europa. Und wir haben mit unterdurchschnittlichen Anteil von regenerativen Energien. Da sage ich ganz ehrlich, wenn das die Politik sein soll, das ist nun wirklich Energiewende meines Erachtens völlig verfehlt. Und wenn wir so weitermachen und einseitige irgendwelche Sachen machen.
Die Zahlen habe ich jetzt noch nicht gehört.
Doch, die waren in der, die kannst du auf der Eurostat-Statistik letzte Woche gab es die.
Und
da sah man, dass wir wirklich unterdurchschnittlich sind. Und für den Preis, den wir bisher bezahlt haben, finde ich, ist das wirklich ein schwaches Ergebnis. Und die Industrien, grüne Industrien, wo sind wir dafür? Also ich wüsste jetzt keine, beim Auto sind wir es nicht, bei Solar sind wir es auch nicht, bei Windrädern boah, vielleicht so ein bisschen, aber auch nicht wirklich. Also ich kann jetzt noch nicht so richtig die Milliarden, die wir da irgendwie ausgegeben haben, als
aber wir haben auf jeden Fall beigetragen, dass diese Industrien sich weiterentwickelt haben. Gut, manches bei der Solarindustrie ist das in der Tat nicht ideal gelaufen, weil dann die Herstellung doch nach China gelaufen ist. Und aber auf der anderen Seite haben wir dazu beigetragen, dass natürlich mit diesen Subventionen, und das hat die Kanzlerin auch in ihrer Rede gesagt, sich diese Branchen weiterentwickelt haben und jetzt auch marktfähig wurden. Und jetzt sind Solarpaneele eben langsam marktfähig.
Super, wir zahlen andere verdienen. Tolle Idee,
nein,
das ist ein Geschäftsmodell. Das ist jetzt nicht so mein Geschäftsmodell.
Ja, aber wir haben aber auf jeden Fall dazu beigetragen, dass sozusagen alternativen Energien weltweit verbreitet werden, dass auch ärmere Länder, das hat jetzt Merkel halt so dargestellt, sozusagen Beitrag auch zur quasi Entwicklungshilfe in Sachen alternative Energien.
Dann nehmen wir die Energiewende halt Entwicklungshilfe. Das finde ich eine schöne, Sache. Leider haben wir davon bisher noch nicht so richtig.
Wir haben trotzdem noch immer die, also diese Zahl will ich mir nochmal genau anschauen.
Guck sie dir an.
Dann können wir nochmal diskutieren.
Gut.
Das ist alles die Vorrede. Ja. Aber wir bleiben natürlich mit unseren Themen und Bullen und Bären auch in Davos, weil, wie gesagt, das war das, was uns geprägt hat die vergangene Woche und wofür es natürlich unendlich zu erzählen gibt. Wir können ja
unendlich,
noch fünf Stunden hier sitzen und allein was der Kollege Chapitz auch für Artikel geschrieben hat, sehr lesenswert, würde ich mir alles mal durchlesen. Das kann
man
natürlich
sehr Videos angucken.
Man kann auch mal Videos,
ich hatte
ja auch den Käser, den Siemens-Chef, war auch sehr spannend im Interview. Das vielleicht noch, der hat nämlich auch beim Trump-Dinner da teilgenommen und da habe ich gesagt, wie war es denn so? Und da hat er sehr umfangreich geplaudert. Er war wirklich so im Plauderlaune und hat gesagt, okay, ich habe da drei Sachen an Trump gesagt, ein Kompliment, so nach dem Motto, ja, Wirtschaft brummt ja. Ein Wunsch oder eine Bitte, so war das gleich formuliert, dass irgendwie sozusagen auch bei internationalen Geschäften den US-Unternehmen gleichwertig behandelt werden. Also da dachte er jetzt speziell an den Irak und dann hat er noch einen Wunsch oder so formuliert, ja. Und da hat er gesagt, dass sie der jungen Generation besser zuhören. Und das war natürlich ein ganz klarer Appell in Richtung Klimaaktivisten und so weiter. Und da muss man sagen, der Käser traut sich einfach immer wieder auch mal was und macht auch in Gegenwart von Trump dann den Mund auf auch und sagt ihm was er vielleicht nicht unbedingt so hören will. Und
das war das Trump-Dinner. Man muss sagen, es gibt ja immer einmal...
Das war das Trump-Dinner. Genau.
Das war das Trump-Dinner. Dann lädt er immer sich so CEO ein. Und beim letzten Mal hat er ja gesagt, der Käser, oh, lieber Herr Trump, wegen Ihrer Steuern habe ich unsere Sparte für, keine Ahnung was es war, Turbinen nach Amerika gelegt. Und das war natürlich gar nicht wegen der Steuer, hat er schon viel früher gemacht. Da hat er sogar noch rumgeflunkert. Und diesmal war er wohl etwas aufrechter als beim letzten Mal. Beim letzten
vor zwei Jahren, da wurden die ja auch so auf dem falschen Fuß erwischt. Und dann kam der Trump, hat die alle vorgeführt wie Schulbuben und gefragt, was tust du denn eigentlich für Amerika?
Genau.
Und so, wer bist du denn überhaupt? Ja.
Diesmal mussten sie auch vorstellen, aber dann haben sie wahrscheinlich nicht ganz so...
Aber es waren ja aus Deutschland nur Herbert Diess und der Käser dabei.
So also, ist es. Und sonst, Tim Cook war auch dabei.
Ja, und der Käse hat ja halt auch mal gesagt, dass sie bei Siemens sehr, sehr, sehr auch vorbildlich sind und meinte halt, ja gut, da muss man gucken jetzt, was die anderen Unternehmen dann da liefern. Und ich meine, Siemens muss man immer wieder sich auch mal sagen, trotz dieses Adani-Projekts in Australien, sie haben hehre Ziele, nämlich bis 2030 klimaneutral zu sein. Das ist wirklich ein Vorreiter. Das sind viele andere Unternehmen nicht, die haben da andere Ziele. So.
Gut, war das, wolltest du nicht? Den Käse? War das nicht dein Bulle?
Nein, das war nicht mein Bulle.
War nicht dein Bulle? Ich dachte, der wäre das. War jetzt so den Käse ohne Bulle. Ich
wollte jetzt
bloß so. Aber ich würde sagen, dann kommen wir zu unserer Rubrik. Wir haben ja jede Woche einmal die Rubrik Bulle und Bär. Daumen hoch, Daumen runter. Genau. Das, was uns bewegt hat, was wir positiv und negativ fanden. Und dann haben wir gleich noch unser Thema. Auch das geht auf die Schweiz heute ein. Das ist jetzt der Cliffhanger.
Ja. Also, wir bleiben in der Schweiz. Grüezi miteinander. Wir sind ja sehr langsam. Schweizer.
Möchtest aber wir haben sehr du wenige, mit deinem
ich würde vielleicht jetzt mit
beginnen.
Meinem Bullen gerne bedingen, weil
dann
das ist,
beginnen Sie doch
nach
Minute, nach Minute 30, nach Minute 30 wäre es auch Zeit.
Ist, ja gut, wir haben jetzt halt heute das eine ein bisschen einsortiert in die Rubriken, das andere so erzählt. Ich glaube, es ist trotzdem interessant, weil viele ja auch bei Instagram gefragt haben nach was weiß ich, wie findet ihr jetzt den Habeck und was auch immer. Und ich glaube, es ist, wenn man das so unmittelbar erzählen kann, ist es dann eigentlich schon ganz interessant. Und also mein Bulle der Woche geht auch sozusagen an eine Interviewpartnerin in Davos und das ist Luisa Neubauer, das bekannte Gesicht von Fridays for Future in
aus
Deutschland.
Aus Hamburg-Blankenese.
Ja. Du kommst
ich
aus Leipzig, ja. Ja. Wolltest du nur mal sagen, was
ich
wolltest du damit sagen,
Blankenese.
Dass ihr aus einem wohlhabenden Haus kommt?
Würde ich mal
na
vermuten.
Und? Ja und? Was ist so verkehrt daran?
Nichts.
Waren Sie sich trotzdem engagiert?
Das ist wunderbar.
Ja, ich meine diese Spitzen immer, das ist, was mich so nervt, auch an dieser ganzen Greta-Diskussion. Ach, sie hat Fieber, bla bla bla. Also ich meine immer mal so eine Spitze. Ich meine, es ist eine junge Frau, die sich engagiert, die sehr viel sozusagen auch einzahlt, ja, die jetzt natürlich auch irgendwie erfolgreich ist, die nach Davos eingeladen wird plötzlich, die von Siemens einen Aufsichtsratsposten angeboten bekommt, den sie aber abgelehnt hat und dergleichen. Die erstmal wirklich sehr, sehr viel auch investiert hat und sich ins Rampenlicht begibt und mit allen Vor- und Nachteilen, wo sie natürlich auch viel aus den eigenen Reihen anhören und viel Neid und Häme, die da ist, aber vor allem diese Häme aus dem Netz. Ich habe auch bei Instagram bei mir einen Bekannten, der dann schrieb, oh, nicht mal auf meinem privaten Instagram-Profil werde ich jetzt hier verschont von dieser Frau. Ich meine, was soll diese Häme? Das sind junge Menschen, die enorm viel opfern, die auch wirklich jetzt viel bewegt haben. Und ich meine, Greta und Luisa und all die anderen Aktivisten haben es geschafft, dass Davos zu einem grünen Wirtschaftsgipfel wurde, zu einem Weltklimaforum. Und das ist ein wahnsinniger Verdienst, muss man einfach mal so anerkennen, dass endlich ein Umdenken in Köpfen stattfindet. Und ich glaube, dieses Umdenken ist ein Prozess, der jetzt in Gang gesetzt wurde, der einfach auch nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Und Luisa Neubauer hat das bei mir auch im Interview gesagt und hat gesagt, ja, ich habe ja gefragt, ist sie jetzt nur Greenwashing aus seiner Sicht und so weiter? Aus ihrer Sicht, wir haben es natürlich geduzt, gesiezt, meine ich. Nein,
wir
sind ja nicht beim Podcast, sondern im Fernsehen, ne? Da wird gesiezt. So. Und da hat sie gesagt, ja, sie haben viele schöne Worte gehört und jetzt müssen halt den Worten Taten folgen und sie werden ganz genau beobachten, und ob da, das auch geschieht, ob da wirklich dann Handlungen folgen und den Unternehmen vor allem auch weiter auf die Finger gucken und auf die Finger klopfen, so wie sie das im Fall Siemens gemacht haben. Ich habe sie auch nach Siemens gefragt. Also wieso greift ihr euch jetzt ausgerechnet Siemens heraus, die eigentlich doch eben sehr, eigentlich in vielen Bereichen vorbildlich sind, eben mit der Klimaneutralität 2030 und so weiter und Windanlagenhersteller sind. Dann sagt sie, okay, aber auf der anderen Seite, wenn ein Unternehmen sich so positioniert als grünes Unternehmen, sozusagen mit den Vorreitern, muss man halt auch am strengsten sein. Da muss man sagen, du kannst nicht sagen, du bist klimaneutral bis 2030 und dann unterstützt du eine Kohlemine in Australien, die dann sozusagen noch jahrzehntelang läuft, und das ist dann eben auch irgendwie bigott und so weiter. Das hat sie nicht so gesagt, aber so war der Tenor. Kann man sich auch noch anschauen, dieses Interview mit Luisa Neubauer. Und ich finde, es ist eine junge Frau, 23 Jahre alt, die wirklich sehr rhetorisch fit ist, die auch telegen ist, die einfach auch sehr intelligent ist, die auch überlegt antwortet und nicht auch so selbstbezogen ist. Und wenn ich zu ihr gesagt habe, okay, das ist euer Erfolg und so, gibt sich auch bescheiden und so. Und ich habe gefragt, haben die DAX-Chefs jetzt Angst vor dir, zittern die dir vor euch? Und da hat sie auch gesagt, nee, also das wäre überheblich und so weiter, sowas zu denken. Aber sie haben natürlich eine Macht, ja, man merkt schon, also dass natürlich die Konzernlenker nicht unbedingt jetzt so ein Block plötzlich Fridays for Future vor der Tür sitzen haben und dann überlegen. Und was ist, man auch gehört hat in Davos, war ja, dass viele Konzernchefs dann gesagt haben, ja gut, und wenn wir jetzt nach Hause kommen, dann fragen uns unsere Söhne und Töchter, was tust du eigentlich für den Klimaschutz? Also diese junge Generation, ich nehme jetzt einfach nur Luisa Neubauer als Gesicht, aber damit sind all die Aktivisten gemeint, die hier was voran.
Hat der Käser noch Kinder zu Hause?
Der Käser vielleicht nicht. Der Käser hat mir das nicht gesagt, aber das hat man habe ich in Berichten gelesen, dass viele gefragt werden und es gibt schon noch jüngere.
Echt? Ich dachte, die wären so 50, da hat man doch...
Ja, schau mal die SAP-Chefs an, der ist glaube ich der Neue.
Das ist jetzt ein Generationenwechsel stattgefunden, das stimmt.
Ja, aber es gibt ja auch dann ältere Kinder, die mal fragen, ja. Also, ich glaube, dass diese Generation, es sind natürlich Extremforderungen, das sind Aktivisten und wie alle wissen, das hat der Habeck auch gesagt, ja, die haben aber auch das Recht, das zu fordern und konkrete Politik sieht dann wieder andersrum aus, da muss man Kompromisse machen, da muss man alle Seiten berücksichtigen, aber es ist ein gutes Recht, solche Extrempositionen auch zu fordern und Luisa Neubauer hat es dann eben auch gesagt und anerkannt eben, dass eben auch schon viel geschehen ist in den Köpfen zumindest und dass ein Wandel dann in den Köpfen stattfindet und dass man das dann eben verfolgen muss. Und deswegen geht mein Bulle der Woche an Luisa Neubauer.
Ach, schön.
Ja.
Ja.
Ach, es ist ja,
noch was Hämisches anzumerken oder so.
Nicht. Ich habe auch eine junge Aktivistin bei mir als Bulle der Woche. Ja. Aber meine Aktivistin kommt nicht so aus gepolstertem Haushalt. Die ist nicht ganz so mit dem silbernen Löffel aufgewachsen. Meine ist die, mein Bulle der Woche geht an die 18-jährige Aktivistin Natasha Mwanza. Die kommt aus Sambia und die saß am Anfang mit auf dem Panel. Es gab ja verschiedene Veranstaltungen mit Greta Thunberg und am Anfang gab es ein Panel und da haben sie bewusst neben Greta Thunberg noch andere Aktivisten und Aktivistinnen gesetzt, um mal zu zeigen, dass es nicht nur Greta gibt, sondern dass es auch andere gibt, die auch für andere Sachen streiten. Und dabei kam bei diesem Panel kam halt Natasha ganz groß raus, weil während Greta mit etwas blässlich da saß und nicht besonders clever war und dann als sie meinte, sie hat nicht genug Redezeit bekommen, einfach dann gesagt hat, so jetzt muss ich nochmal was sagen, hol den Zettel raus und las irgendwas vor. Man dachte sich so, oh, das kam nicht wirklich so gelenk rüber. Während diese Natasha hat so ein bisschen in die Show gestohlen, weil sie wirklich mit einer anderen Sache rangeht. Also die hat keine Weltuntergangssachen gemacht oder how dare you oder irgendwie die Leute, sondern sie hat einfach mit einem optimistischeren Anklang versucht, die Leute mitzunehmen. Und was war ihr Instrument? Ihr Hauptinstrument war die Stimme. Und wir haben uns dann überlegt, warum hat sie da die Show gestohlen und haben die dann auch interviewt als Welt. Und dann hat sie uns erzählt, wie sie überhaupt dahin gekommen ist. Und das war, sie ist irgendwann in die Schule gekommen, ist gehänselt worden, war irgendwie die Cleverste in der Schule. Und wenn du so ein bisschen der Cleverste bist und dir Sachen zufallen, dann sind die Leute ja manchmal eifersüchtig und hänseln dich. Dann ist sie also gehänselt worden und gemobbt worden. Und dann hat sie festgestellt, dass sie mit ihrer Stimme so auf die Leute dann zugegangen ist und so laut und so durchdringend ging, dass dann auf einmal die sie gemobbt haben, angefangen haben zu heulen. Und dann merkte sie, oh, mit meiner Stimme, das scheint was ganz Wunderbares zu sein. Und dann hat sie überlegt, naja, nun, eine Stimme will ich nicht dafür einsetzen, dass ich andere Leute mobbe, sondern vielleicht kann ich da was Positives machen. Und so kam sie dann und hat sich ausprobiert, kam dann zu so einem NGO und hat dann sich engagiert für Kinder und für Frauenrechte. Also es ist gerade, dass Kinder in Afrika nicht schon im Alter, also Mädchen mit 14 zwangsverheiratet werden und so weiter. Das macht sie beispielsweise. Und sie hat das wirklich rhetorisch, sie ist laut, sie ist deutlich, sie hat gesagt, ey, ich habe Energie, was dann schon so ein bisschen mich, ich saß dann da und dachte so, wir sind die Jungen, wir haben Energie, ihr Alten, ihr habt vielleicht Erfahrungen, aber so richtig könnt ihr gar nicht mehr Probleme lösen, wir sind das. Dann habe ich sie auch gefragt, so Moment mal, ich bin ja jetzt schon älter in deiner Idee, aber wo ist denn mein Platz in dieser Gesellschaft? Hat sie gesagt, naja gut, wir machen das so, du musst dir das vorstellen, wie so ein Organismus, die Alten sind vielleicht der Kopf und wir sind dann die Hände und die Beine und so. Und so hat sie das dann versucht, so ein bisschen zu integrieren und gesagt, wir müssen so über die Generation miteinander zusammenarbeiten. Und ich fand, das war eine kluge Idee und ich fand auch, was sie da gemacht hat, dass sie das positiv gemacht hat, dass sie das optimistisch gesagt hat, wir können es schaffen, wir haben die Energie. Und sie hat aber auch den Eltern gesagt, ihr könnt mitmachen, wenn ihr aber nicht mitmacht, dann machen wir es alleine und wir haben die Macht. Das fand ich auch, das war auch so ein bisschen, wo man dann so zuckte kurz. Und deswegen sage ich, mein Bulle der Woche.
Und wofür kämpft sie konkret?
Für Frauen- und Kinderrechte in Afrika. Das war so ihr Hauptding. Ist natürlich das Problem, wenn du dann, es waren dann auf dem Podium ganz verschiedene Aktivistinnen und Aktivisten dabei und dann hast du natürlich nicht nur Klima, sondern andere Sachen, haben wir auch gefragt. Ist es dann nicht so, wenn du ganz viele verschiedene Forderungen hast, geht dann nicht die einzige Forderung verloren? Muss man nicht für ein Thema streiten? Du sagst dir, nee, das wäre durchaus schon komplementär. Man könnte auch verschiedene Forderungen haben und man könnte auch verschiedene Aktivistinnen haben, weil man merkte so ein bisschen, dass auf dem Panel schon so ein bisschen Konkurrenz war und dass sie, nee, wir sind alle gute Kumpel, sage ich, und hast du die Telefonnummer von Greta Thunberg? Sagt sie, nee. Daran merkte man, dass sie dann doch nicht so vereint sind und nicht so zusammenarbeiten, aber ich fand das trotzdem, sie war eine großartige Frau, also man kann sich das alles noch angucken, die ganzen Videos auch von Davos kann man auf der Webseite sich noch anschauen und wenn man das Panel mal anschaut, diese Frau war wirklich großartig, deswegen mein Bulle der Woche für Natascha aus Sambia.
WEF heißt die Seite?
WEF-Forum.
WEF-Forum, ne?
Genau. Und wunderbar. Also kann man sich alle Videos noch im Nachhinein anschauen und das ist so viel Material, so viele Ideen, so viel. Also die Hauptsache von Davos ist ja, dass man alle Leute zusammen hat auf engem Raum und in den Bergen gefangen ist. Man kann sich gar nicht aus dem Weg gehen und dass man da immer ganz viele Leute trifft und mit denen spricht. Das ist ja die Hauptsache. Aber paar Ideen kann man sich auch über die Videos angucken und auch das kann noch lohnenswert sein für Leute, die vielleicht fragen sich, was ist denn auf dem Podium gemacht worden, auf dem Panel oder wie sich die EWF-Chefin mit dem amerikanischen Finanzminister anlegen. Das ist einfach, es gibt so ein paar schöne Momente, wo man sehen kann, wie Leute ausflippen und kann man sich auf jeden Fall nochmal anschauen.
Also ist durchaus eben auch ein offenes Forum, wo man eben Anteil haben kann.
Ganz genau.
Sehr schöner Bulle. Ich hätte es ja auch gerne erlebt, aber leider hatte ich da keine Zeit und ich stand immer draußen in der Kälte, musste Fernsehschalten machen. Deswegen hat man da auch nicht immer alles.
Sie haben sich getroffen, so ein Energiebündel. Cool. Stellte sie sich hin und so, das war wirklich einfach. Da gehst du raus aus dem Interview, bist selbst energiegeladen und denkst dir, aber meine beste Zeit ist leider. Ja.
Das ist schön, dass der Kollege Chabitz eine Optimistin würdigt. Das freut mich ganz besonders.
Ja. Ich finde es besser, Leute kann man besser überzeugen, glaube ich, über Optimismus als über Weltuntergang.
Was? Das ist jetzt deine Devise? Du bist
ja
doch der Bär.
Nein, ich bin ja der. Ich bin zwar der Bär, aber ich bin der Realist ja hier.
Ja, aber trotzdem, man braucht, glaube ich, beides, ja. Und ich bin ja eigentlich der Optimist, der genau das eigentlich sagt. Aber ich glaube, das hat man schon in Davos auch gesehen, dass manchmal braucht man auch die Warner, ja. Das ist nicht meine Rolle auch nicht, weil ich ja eben eher alle so positiv sehe. Aber es ist schon auch wichtig, solche Leute wie Greta zu haben, die einfach mal sagen, hallo, das Haus brennt, ja. Und da kannst du nicht immer sagen, ach ja, es ist so schön warm und kuschelig hier in diesem Haus und was auch immer, sondern ich finde, so. Und dann komme ich gleich zu einem Warner seit Jahren auch. Und
das ist dein Bär jetzt.
Mein Bär der Woche ist nicht der Warner selber, sondern sozusagen das Ziel seiner Warnungen, nämlich die Feinde der offenen Gesellschaft. Und an die geht mein Bär der Woche. Für einen, der wiederum auch eine Art Bär ist, also ein Warner in der Wüste, ein vielleicht sogar ein Untergangsprophet im Sinne Trumps. Trumps hat ja eben gesagt, diese Untergangspropheten hier ständig mit ihren Warnungen und so weiter und hat natürlich damit die Klimaaktivisten gemeint und abgewatscht. Ich spreche von George Soros oder Soros.
Wie spricht man? Er kommt aus Ungarn. Er ist gebürtiger Ungar.
Soros, ja.
Ich habe ihn schon dreimal interviewt.
Du hast ihn schon mal dreimal interviewt.
Das einzige Problem ist, er sagt nie was zu seinen ganzen Marktgeschichten. Das finde ich ja auch spannend intellektuell. Er ist eigentlich jetzt ein politischer Aktivist geworden. Das willst du dir wahrscheinlich jetzt auch gleich erzählen. Und leider erzählt er nicht, wie er damals die Bank of England in die Knie gezogen
hat. Also
ein
legendärer Investor. Und hat genau eben mal gegen das Pfund gewettet und sozusagen dann sagen die britische Notenbank sogar in die Knie gezwungen und damit richtig fett eine Milliarde daraus verdient. Und auch andere Währungswetten gemacht.
Euro verdient. Viele Sachen.
Genau, aber er wettet nicht nur gegen, also er wettet in alle Richtungen. Er hat Aktien und so weiter, ist auch auf der Long-Seite. Er ist nicht einer, der nur sozusagen Short-Selling betreibt und klar, man weiß nicht alles, was er macht. Und hat eben einen legendären Hedgefonds gehabt und jetzt, glaube ich, investiert er nur noch sein eigenes Vermögen.
Er hat noch sein Family Office. Ja. Also er war einer der Gründer von Hedgefonds überhaupt. Mhm. Er war einer der ersten, die Hedgefonds groß gemacht haben und hat dann so einen riesen Makro-Hedgefonds gehabt und ist damit reich geworden. Self-Made-Milliardär.
Und er hat jetzt immer noch, hat schon viel gespendet für wohltätige Zwecke, hat glaube ich immer noch 7 Milliarden sowas.
7 Milliarden hat er noch,
und hat jetzt mal in Davos wieder nochmal 1 Milliarde gespendet, um sozusagen seine Ziele zu erreichen und hat 1 Milliarde gespendet für ein Bildungsnetzwerk, seine Open Society University. Er hat ja diese Universität auch mal in Budapest gegründet erst und musste dann auf Druck von Orban diese wieder schließen, aber er will daraus jetzt sozusagen ein Netzwerk machen, weltweit umspannendes Netzwerk, das auch Fernkurse anbietet und das Bildung anbietet, auch für Arme, die sich das nicht leisten können, auch über Fernkurse, über Internetkurse und dergleichen. Also sehr großer Visionär. Aber das alles, und jetzt wieder auf meinen Bär der Woche, gegen die Feinde der offenen Gesellschaft, die hat er ganz klar benannt in Davos. Und er gibt eben immer am Rande von Davos, vom Weltwirtschaftsforum, jedes Jahr einen abendlichen Empfang für Journalisten. Da stellt er eben seine Sicht der Dinge dar, seine Weltsicht. Sicht und die ist natürlich schon eher etwas bärisch, etwas pessimistisch aus meiner Sicht. Da ist es so meistens ein Rundumschlag. Meistens da hat er dann einen im Visier, den er dann besonders kritisiert dieses Jahr, was mehr also ein Rundum. Ich war das zweite Mal erst dabei, überhaupt das zweite Mal erst in Davos und Kollege Jäbitz ja schon viel, viel öfter. Und aber für mich jedes Mal wieder beeindruckend, also die zweimal, die ich da war, und hat einfach ganz klar benannt, sozusagen die Feinde der offenen Gesellschaft, und unter offener Gesellschaft meinte er Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Freizügigkeit, und diesmal war es dann eben Rundumschlag von Trump bis Xi Jinping, bis Salvini, Bolsonaro, Modi aus Indien und Facebook hat er auch noch mit reingeworfen.
Ja, Facebook, Topf, und wurde das ist ja unsere alte Diskussion, Das Facebook ist ja, Facebook ist ein Feind der offenen Gesellschaft. Wir haben das immer
hat
wieder
so
diskutiert.
Gesagt, ja.
Ja, aber es ist ja, auch, ja, es ist ja auch so.
Und da hat er ja gesagt, das ist sozusagen unheilvolle Allianz zwischen Facebook und Trump. Die helfen ihm wieder zur Wiederwahl und dafür werden sie von Trump geschont und nicht.
Deswegen werden sie nicht zerschlagen. Ganz genau die Nummer hat er erzählt.
Ja, gut, deine These, ja, muss man
so
sagen.
Ich
will jetzt nicht jedes Wort von Soros unterschreiben, aber er hat einfach schon die Gefahren klar benannt und er hat vor allem in diesem Jahr auch ganz klar so sich auch dem Davos-Motto angepasst hat auch gesagt, der Klimawandel, der ist noch eine größere Krise als die Bedrohung der offenen Gesellschaft, nämlich er bedroht das Überleben unserer Zivilisation, also hat sogar vom Klimanotstand gesprochen. Das haben die Kollegen der Welt eben auch schön aufgeschrieben. Kollege Gersmann, Kollege Chapitz haben das, wie gesagt, in nächtlicher Arbeit dann nochmal gut protokolliert und dokumentiert, kann man sich auch nochmal in aller Ausführlichkeit nachlesen.
Ja, wer Welt liest, der weiß mehr. Ja.
Also wer Welt liest, war wirklich dabei.
Ja,
am Puls der Zeit und hat noch
ja.
die Videos vom Defner dazu bekommen und so
alles.
Weiter. Also ich meine, das
tolle Zusammenarbeit.
Rundum-Paket und das war wirklich auch sehr intensiv mit den Kollegen und ich habe euch von euch auch immer gute Informationen, wenn ich dann immer vor der Tür stehe und live schalten muss, bin ich ja nicht im Saal und habe diese atmosphärische, ich kriege zwar die Reden dann auch draußen mit, die kann ich mir, aber dieses atmosphärische aus dem Saal, wie es bei Trump drin ist und zum Beispiel die Info, dass dann Greta und Luisa auch bei Trump im Saal saßen und so weiter, habe ich von euch bekommen. Und dann konnte ich im Fernsehen wieder was erzählen. Also deswegen haben wir da sehr, sehr gut
zusammen. Und das Gute ist, Menschen, wenn sie ein Interview im Fernsehen geben, ist es gesagt, ist gesagt, ist gesagt. Und wenn du in der Zeitung ein Interview gibst, wird das nochmal abgestimmt und dann sagen die meisten, oh, können wir das noch ändern? Können wir das ändern? Also Interviews im Fernsehen gesagt, wenn sich jemand dazu verleiten lässt, bei Dietmar an der Kamera was zu sagen, dann ist es einfach ein wesentlich spannenderes Interview in vielen Fällen.
Und das war bei Käser eben der Fall und da haben die Kollegen
genau.
dann eine
das
gute Geschichte nochmal draus gemacht.
Das hätten wir nie als Zeitungsinterview so bekommen, wie er das
da
gemacht hat.
Da ging es um das Projekt nochmal in Australien, wo er nochmal gesagt hat, dass das wirklich sehr existenzielles Risiko möglicherweise gewesen wäre für Siemens. Kann man sich auch nochmal nachlesen.
Genau.
So.
Also
in
der Woche ist sie die Feinde der offenen Gesellschaft.
Der offenen Gesellschaft und quasi damit, ich kann jetzt keine zwei Bullen der Woche vergeben. Eigentlich hätte ich meinen Bullen der Woche am liebsten an George Soros vergeben.
Ich meine,
wirklich leidenschaftlich.
Super. Endlich
nein,
mal einen meiner,
ja, aber vor allem so wie leidenschaftlich er dann kämpft für diese offene Gesellschaft und wie er dann sagt, okay, und jetzt spende ich wieder eine Milliarde und dann hat er gesagt, ich würde mich freuen, wenn ich das noch erleben könnte. Da hat er wirklich so Tränen in den Augen gehabt. Ja. Und man hat richtig gemerkt, das ist echt sein Lebensthema und das ist Leidenschaft und das ist eben, und das sind eben die reichen Leute, wo immer sagen, oh, diese Milliardäre, die immer Geld anstecken. Nein, es geht ihm dann darum, sein Geld auch in die Gesellschaft zurückgegeben. Er ist seit Jahren ein Philanthrop und fördert solche Projekte und sagt, okay, wir müssen einfach Leute zu eigenständigen Denken dann erziehen und das ist die beste Ausbildung. Und
Bildung
ist
das Beste, um Leute
Bildung
zur
ist das
Freiheit
Beste,
zu bekommen.
Um sozusagen autoritäre Gesellschaften zu vermeiden und deswegen dieses Projekt. Also deswegen.
Ach, schön. Deswegen, ich mein Bild der Woche geht auch an eine autoritäre Veranstaltung und zwar an Saudi-Arabien geht mein Bär der Woche. Die waren ja in Davos besonders stark aktiv. Ist ja jedes Jahr macht ein Land so richtig einen auf dick. Und dann sind überall Plakate aufgehängt oder dann sind Sachen. Das war dieses Jahr Saudi-Arabien. Die haben überall große Banner oder der Prinz Bin Salman hat auch überall für seine Stiftung geworben. Dann gab es ein saudisches Café, wo man hingehen konnte. Da ging es darum, Brücken zu bauen. Und die Saudis waren mit 52 Teilnehmern dieses Jahr vor Ort. Und das ist mehr als von Italienern und Spaniern zusammen. Also man muss sehen, mit welcher Stärke die da angetreten waren. Und das Peinliche an der Geschichte war, als wir dann in Davos waren, kam dann diese Handy-Hacker-Affäre hoch. Und da gab es ja diesen Verdacht, dass das Handy vom Amazon-Chef Bezos, vom saudischen Kronprinzen Bin Salman durch ein Video gehackt worden ist. Und das kam dann gerade, als die Saudis versuchten, dafür gute Stimmung zu sorgen und zu zeigen, dass sie doch, dass man da investieren solle und doch ganz toll sein, kam halt dieser Verdacht hoch. Und es soll wohl so gewesen sein, zumindest ist das der Verdachtsfall, dass Bezos und Salman irgendwie in Amerika getroffen haben, Handynummern ausgetauscht haben und dann hat Salman ihm wohl ein Video geschickt, wo Schadsoftware drauf war von einer israelischen Schadsoftwarefirma und dann hat er ganz viele Daten von ihm wohl runtergeladen und da kamen dann auch diese privaten Bilder mit seiner neuen Affäre mit raus, da wurde ja auch eine Riesenaffäre dann in der Zeitschrift gemacht. Und jetzt hat die UN gemeint, der hat es dann übergeben, sein Handy, an so eine Organisation. Und die haben das untersucht und die meinen halt, dass es jetzt möglicherweise der saudische Prinz war. Die Saudis haben versucht, das am Gipfel irgendwie als absurd darzustellen. Wird doch niemand das Handy vom Bezos knacken wollen. Das wäre doch viel zu popelig oder was auch immer. Nur muss man sagen, Bezos gehört ja die Washington Post und da war ja auch der Khashoggi, der dann von den Saudis ermordet worden ist, also der kritische Journalist. Also insofern würde das irgendwie zusammenpassen und irgendwie merkte man, dass diese ganze Werbung und dieser ganze Kram, dass sie jetzt geworben haben für wir sind groß, wir sind toll, wir machen auch mit, das ist halt als unglaubwürdig darüber gekommen. Früher hat er Kasachstan geworben, auch nicht unbedingt eins der demokratischsten Staaten. Dieses Jahr war es Saudi-Arabien und deswegen sage ich Saudi-Arabien, mein Bär der Woche, der auch daraus resultiert, dass die halt wahnsinnig Werbung und weiß ich nicht gemacht haben. Und dann aber merkte man, dass da nichts dahinter steckt. Und
natürlich dieses Forum auch maßgeblich mitfinanzieren. Ne? Also man merkt, es ist natürlich in Davos, es ist keine ideale Welt. Ne? Und es ist da noch auch viel Doppelmoral dabei, auch was die ganzen Anreisen per Privatchat, also bis zu 1000 zusätzliche Flugbewegungen gibt es da ja, also 1000 An- und Abreisen mit Privatchats, heißt das konkret. Da ist eben dieses Umdenken noch nicht direkt im Handeln angekommen, aber trotzdem ist es ein erster Schritt, umzudenken und Worten müssen natürlich dann auch Taten folgen, aber wenn es erstmal kein Umdenken gibt, kein Gesinnungswandel, dann gibt es auch kein Umsteuern und ein Schritt nach dem anderen und von daher war, glaube ich, Davos ein wichtiger Schritt.
Und auf der Promenade fuhren die dicken Kisten nach, da sah man diese ganze Show. Ich habe zwei E-Autos gesehen. Zwei E-Autos.
Ich habe auch einen Tesla gesehen.
Ich habe einen Tesla gesehen und einen Audi e-tron, die fuhren da lang. Aber sonst waren das nur diese schweren, wirklich schweren.
Aber der SAP-Chef ist, glaube ich, mit dem Wasserstoffauto angereist, ja, nach Davos, ja, und hat aber Probleme gehabt, Wasserstofftankstellen zu finden. Ja.
Okay, musste dann schieben, die letzten Kilometer in die Berge hoch.
Es war schwer, weil am Anfang, am Ende wird es ja richtig schwer. Ich habe es nur indirekt gehört, ja.
Okay. Ich dachte, du hattest im Interview heute, hättest du mal fragen können.
Nee, ich hatte nur den Finanzvorstand heute im Interview. SAP-Chef hätte mir auch eins gegeben, aber da war ich noch nicht da am Montag. Ja, da war ich schon da, aber der Kameramann war noch nicht da. Hatten wir noch keine Zeit. Da mussten wir auch unseren Podcast aufnehmen und so weiter. Also Terminfragen sind natürlich da, wo es auch mal schwierig. Ich habe sie alle gefragt, ja. So, dann bleiben wir nochmal in der Schweiz für unser kurzes Thema. Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ist uns natürlich auch aufgefallen, uns beiden, dass der Franken so wahnsinnig hoch bewertet ist in der Schweiz. Also ich habe ja das vorher gewusst und mir deswegen schon mal ein paar Lebensmittel eingepackt, habe mein Müsli mitgenommen. Ich und mein Kameramann, im Apartment, angemietetes Apartment, wo es dann eben kein Frühstück serviert gibt, sondern sich selbst versorgt. Und ich habe mir mal Müsli eingepackt, ein paar Wurstdosen, ja, ein bisschen Brot, alles mitgebracht.
Er ist ein Prepper.
Ja,
er hat sich präpariert.
Genau. Ja, zum Überleben. Ich war echt froh, dass ich was hatte, weil dann am ersten Abend und so weiter, wenn man dann im Pressezentrum noch nichts kriegt oder so. Ansonsten wird man da im Pressezentrum natürlich auch einigermaßen versorgt. Da gab es jeden Tag Reis und Bohnen und Salat. Ja. Aber so, und deswegen habe ich da nicht groß eingekauft. Mein Kameramann hatte da nichts dabei, obwohl er mit dem Auto angerast, habe ich erst auch mal ein bisschen ausgeholfen. Dann ging er einkaufen am nächsten Tag und sagte, okay, jetzt habe ich mal ein bisschen Wurst, ein paar Bierchen und ein bisschen Brot gekauft und ein bisschen Obst und habe 40 Euro dafür. Also, es war wahnsinnig teuer und das ist in der Schweiz einfach extrem teuer. Das zeigt gerade auch wieder der Big Mac Index. Das ist ja so ein internationaler Preisvergleich, wo man sozusagen anhand dieses standardisierten Produktes Big Mac am besten natürlich die Kaufkraft Kaufkraft, die man sozusagen für sein Geld in den einzelnen Ländern bekommt, gut vergleichen kann. Und das wird dann in Dollar umgerechnet. Und danach kostet eben der Big Mac in der Schweiz weltweit am meisten mit 6,71 Dollar. Und im Vergleich dazu kostet er in der Eurozone nur 4,58 Dollar. Also der Big Mac ist in der Schweiz 46,5% teurer als in der Eurozone. Das zeigt einfach, wie extrem teuer auch zum einen natürlich die Schweiz ist, aber vor allem es liegt es auch daran, dass der Schweizer Franken so extrem überbewertet ist. Und das liegt, und gerade ist er jetzt noch einmal auf neue 3-Jahres-Hochs gestiegen, notiert jetzt Euro, das wird ja immer gemessen in Euro, Schweizer Franken, dann ist der Euro zum Schweizer Franken aktuell bei 1,07 heute ungefähr, und gestern war er schon mal so bei 1,0683, eben der niedrigste Stand wiederum aus Sicht des Euro dann seit 3 Jahren. Und momentan liegt es an 2 Sachen, dass auch eben diese Corona-Panik auch wieder in scheinbar vermeintlich sichere Häfen die Anleger treibt. Da ist ja dann Gold gefragt und dann klassisch auch immer wird in den Schweizer Franken da gegangen. Und auf der anderen Seite hat zuletzt auch dafür gesorgt, dass angeblich die Schweiz auf der Watchlist der USA stehen, auf der Beobachtungsliste von Staaten, die in den Augen der USA sich der Währungsmanipulation schuldig machen. Und in der Tat ist die SNB, die Schweizer Notenbank, ja kräftig aktiv bei Devisenmarktinterventionen. Sie kaufen ja sehr, sehr viel auf, um den Schweizer Franken nicht noch teurer zu machen, weil eben in Zeiten der Euro-Krise es ja angefangen hat, dass der Schweizer Franken zur Fluchtwährung wurde und alle gemeint haben, wir müssen jetzt raus aus dem Euro flüchten und in die sichere Schweiz. Und das hat den Schweizer Franken eben immer in neue Höhen getrieben. Und die Schweizer Notenbank versucht gegenzusteuern, hatten mal auch mal einen Mindestkurs oder einen Höchstkurs im Sinne des Schweizer Frankens eingezogen. Den konnten sie nicht verteidigen, mussten sie fallen lassen. Der war damals bei 1,20. Und dann ging es nochmal sozusagen weiter in die Höhe für den Franken und weiter runter für den Euro zum Franken, und trotzdem versuchen sie weiter gegenzusteuern. Mit Minuszinsen haben wir Leitzinsen auf Rekordminus von 0,75%. Also kann die Eurozone sozusagen all die Anleger, die hierzulande jammern über Negativzinsen, die gibt es in der Schweiz richtig fett. Und sie kaufen auf der anderen Seite, blähen ihre Bilanzsumme auf, ja, was ein Notenbankkritiker wie den Chapitz eigentlich wachrütteln müsste. Ja. Und das alles in dieser soliden Schweiz mit ihrem tollen Franken und ihrer eigenen Währung. Also man sieht, man ist nicht wirklich unabhängig dann auch, wenn man eigene Währung hat, sondern als kleines Land dann, und das könnte eben der Deutschland auch tun, deswegen sage ich auch immer, warne ich, denkt, träumt nicht von D-Mark-Zeiten.
Bitte nicht,
das
so
wäre
wie gut
wirklich,
wie in der Schweiz.
Da, geht's, da hätte der Sparer noch viel, viel mehr zu jammern. Oh. Ja. Oh. Jetzt darfst du mal sagen.
Okay.
Ja.
Wunderbar, also, du willst den Schweizer Franken ganz sehen.
Ja, und meine Wette ist jetzt einfach, dass der Schweizer Franken ist überbewertet und er wird am Jahresende auf jeden Fall deutlich wieder anders dastehen.
Bis Jahresende 1,10.
Ich sage 1,10 bis zum Jahresende.
Gut, Jahresende. Also noch nicht Jahresmitte, Jahresende.
Genau. Wir machen jetzt nur noch Jahresendwetten, ne?
Okay, dann machen wir Jahresendwetten. Stimmt, wir haben gar nicht so viele Wetten gemacht bisher, weil wir so viele Sondersachen hatten. Ja. Gut, also dann kommen wir mal zum Schweizer. Du hast recht, ja, der Schweizer Franken ist überwältigt. Ich gucke mir nicht nur immer den Big Mac Index an, sondern ich gucke immer, was das Nutella oder die Nutella, ich weiß nicht, wie man es
sagt. Man darf alles laut Duden, der, die, das Nutella sagen.
Gut, also der, die, das Nutella. Ich gucke mir immer an, was der, die, das Nutella kosten, und da ist das Nutella, der Kilopreis für so eine kleine Nutella-Dose ist oder Glas, kostet umgerechnet 14 Euro und in Deutschland kostet 6,64 Euro. Und da ist sogar noch stärker überbewertet, als es jetzt beim Big Mac der Fall ist. Nur muss man sagen, seit 2012 ist der Schweizer Franken wirklich krass überbewertet. Also seit dieser wirklichen Euro-Krise, weil die Leute Angst haben. Und es war teilweise sogar schon im Big Mac in den 60% überbewertet. Also diese 46, die du jetzt gesagt hast, das muss noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Und die Frage ist, warum ist das so? Und es hat halt viel auch mit der Historie zu tun. Und du darfst nicht vergessen, der Schweizer Franken war bis in die 90er Jahre noch mit Gold gedeckt. Das war noch eine Währung, die eine Deckung hatte. Also die Schweizer waren auch die, die bis 1936 in der Großen Depression am Goldstandard festgehalten haben. Also die Schweizer sind halt ein Volk, was halt eine besonders stabile Währung will und was auch eine Deckung haben will und was möglichst eine solide Währung. Und eine solide Währung in diesen Zeiten, wo jeder Geld druckt wie blöd Und das ist halt da suchen halt die Leute nach was zu lieben. Und jetzt sagst du natürlich, die Schweizer Bilanzsumme von der Schweizer Notenbank ist natürlich aufgebläht. Stimmt. Nur was kauft die Schweizer Notenbank? Die Schweizer Nationalbank kauft nicht irgendwie nur Anleihen von Eurostaaten, haben sie auch. Aber die kaufen auch amerikanische Aktien, sind einer der größten Apple-Aktionäre. Super. Und die haben auch Werte gekauft. Es ist nicht so, dass sie eine Bilanzsumme haben, wo nur irgendwelche Papierwerte drin sind, sondern die machen das, was wir unseren Hörern hier auch empfehlen, nämlich einen Sparplan ablegen. Und genau das tun die. Die investieren also in Aktien. Insofern ist es was Positives. Und deswegen würde ich sagen, der Schweizer Franken ist so eine Art wie Gold. Das kann man sagen, fast schon so eine Goldwährung. Und das bringt natürlich, wenn Gold steigt oder wenn alle Leute auf etwas Solides achten, wollen die Leute das haben. Und deswegen sehe ich den Schweizer Franken weiterhin immer nachgefragt. Je mehr Experimente in der Welt gemacht werden, je mehr Geld die anderen drucken, ist das was Positives. Und das Zweite, du hast ja gesagt, warum kann jetzt nicht der Schweizer Franken weiter wieder abwerten? Du hast ja gesagt, die Amerikaner haben da ein Auge drauf geworfen. Die Schweizer Notenbank kann nicht mehr so stark intervenieren. Die müssen immer im Rahmen bleiben. Und deswegen würde ich denken, da wird so viel Geld weiter in den Schweizer Franken machen. Die haben einen Leistungsbilanzüberschuss von 10,3%. Wir in Deutschland haben einen von 7. Also 10,3. Sie machen wahnsinnigen Überschuss immer noch. Die Wirtschaft brummt trotz dieses überbewerteten Franken. Es läuft gut. Und warum soll der Schweizer Franken bleiben? Ich würde sagen, der bleibt so hoch. Also wird auf jeden Fall unter 1,10 bleiben. Und insofern nehme ich die Wette gerne an und würde denken, der Schweizer Franken ist halt eine der Einäugige unter den Blinden und das ist halt eine gute Währung für Menschen, die sie suchen.
So. Gut, haben wir das einfach mal ausgetauscht. So,
ohne jetzt können wir leider nicht nochmal entgegnen.
Wir können nicht nochmal, aber Davos war heute unser absoluter Schwerpunkt und wir bleiben auch in dieser Folge unter einer Stunde und sagen...
Das wollen wir, genau. Wir sind noch, vielleicht noch eine Sache kurz zu den Mails und den ETF-Plänen. Wir versuchen das weiter abzuhalten. Wir haben so viele bekommen. Also wir sind da immer noch am Abarbeiten.
Aber gut. Geduld bitte, ja.
Genau.
Also, ansonsten sagen wir einfach Tschüss.
Und Ciao.
Bleiben Bulle.
Und Bär.
Defner.
Und Chapitz. Morning.